Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte die Geschichte von der Heilung des Blinden etwas weit ausholend einleiten. Denken wir mal an einen Familienvater, groß und kräftig und daneben seine Frau, klein und zierlich. Solche Ehepaare, denke ich, haben wir vor Augen. Dazu die Kinder, noch klein, kommen vielleicht in der Größe mehr nach der Mutter. Wird in einer solchen Familie nur der Vater das Sagen haben, eben weil er mit seiner Körperkraft notfalls alles durchsetzen könnte und alle zum Gehorsam zwingen könnte? Wäre das dann eine glückliche Familie? Wäre der Mann dann selbst glücklich? Sicher nicht. Frau und Kinder wären eingeschüchtert und ängstlich. Er selbst wäre sehr einsam auf seinem Thron. Sicher, er spricht und es geschieht und alle laufen und tun, was er sagt. Aber trotz der besten Ordnung würden sich alle unwohl fühlen. Darum ist es doch in der Regel so, dass Männer trotz ihrer größeren Körperkraft das nicht ausnutzen und gegen andere ausspielen, sondern diese Kraft oft zurücksetzen. Denn wichtiger ist es ihnen, einen Partner in ihrer Frau zu haben, der sie nicht nur zwangsmäßig anerkennt, sondern freiwillig liebt. Ein Partner, mit dem man über alles reden kann und der einem in den vielen Fragen des Lebens, die nicht mit Körperkraft entschieden werden können, eine echte Lebenshilfe ist. Liebe Gemeinde, so ähnlich ist es auch mit Gott und uns Menschen. Denken wir an die ersten beiden Seiten der Heiligen Schrift. Dort wird Gott uns so vorgestellt als jemand, der spricht und es geschieht bei der Erschaffung der Erde. Als ein Herrscher, ein König über das Universum, dessen Wort gilt und dem sich alle Elemente und Kräfte fügen müssen. Ähnlich wird uns im Neuen Testament Jesus beschrieben. Er spricht und es geschieht. Tote stehen wieder auf, ein Sturm beruhigt sich, böse Geister fahren aus, Lahme können wieder gehen, Taube hören, Blinde sehen. Die Natur muss sich seinen Worten beugen und fügen, denn in Jesus begegnet der Natur ihr Herr und Schöpfer. Aber dann werden uns auch andere Geschichten von Gott erzählt. Gleich auf der zweiten und dritten Seite der Heiligen Schrift die Geschichte von der Erschaffung des Menschen aus Erde. Gott erscheint in dieser Geschichte als ein Handwerker, der mit seinen eigenen Händen etwas formt und dann sein Werk begutachtet und merkt, dass noch etwas fehlt. Der ist dann erweitert. Er erschafft die Tiere dazu, aber auch das erfüllt nicht den Zweck des ersten Werkes, den Menschen zu vollenden. Da entscheidet er sich, sein Werk noch einmal zu verändern. Er entnimmt ihm eine Rippe und formt daraus das notwendige Gegenüber für den Menschen. Wie ein Künstler sieht er nun, dass aus der ursprünglichen Idee etwas ganz Neues geworden ist. Mann und Frau und ein Garten, in dem es wimmelt von Leben, von kleinen und großen Tieren. Aber auch das so erschaffene Kunstwerk, das bis heute Vorbild für so viele andere Künstler ist, erweist sich als nicht haltbar. Mann und Frau müssen daraus entfernt werden. Der Mensch muss diesen wunderbaren Garten verlassen, weil er sich seinen Gesetzen nicht unterordnen konnte. Und so geht diese Geschichte Gottes mit dem Menschen, mit uns Menschen immer weiter, bis heute. Gott, unser Gegenüber, wir Menschen, sein Gegenüber. Wir, die er erschaffen hat, für die er der Herr und König ist, der spricht und es geschieht und der doch immer wieder seine ganze Kraft und Weisheit und Macht hinten anstellt und uns Menschen als seine Partner behandelt. Als Gegenüber, als Wesen, die ihm wichtig sind, die ihm etwas zu sagen haben, mit denen er verhandelt, von denen er sich Freude bereiten lässt. Oft wird in der Heiligen Schrift Gottes Verhältnis mit uns Menschen mit einer Ehe verglichen. Da geht es um Treue und Untreue, um Ehebruch, um Enttäuschung und Verlassenwerden, um Liebe und Umkehr, wie in unserem Leben auch sonst. Im heutigen Predigttext wird uns Jesus in ganz ähnlicher Weise vorgestellt. Es ist eine ganz kurze Geschichte von der Heilung eines Blinden. Aber während in den meisten der anderen Heilungsgeschichten Jesus eben als der Herr über die Krankheiten und über die Natur und den Tod uns vorgestellt wird, ist es hier anders. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im 8. Kapitel. Da heißt es, dass sie nach Bethsaida kamen. Und man brachte Jesus einen Blinden und bat ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Und nachdem er ihm in die Augen gespien und ihm die Hände draufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und der Blinde blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn Wesen wie Bäume sehe ich umhergehen. Hierauf legte Jesus ihm die Hände nochmals auf, die Augen, und er blickte scharf hin und wurde wieder hergestellt und sah alles deutlich. Und Jesus schickte ihn ins Dorf, schickte ihn in sein Haus und sagte, ins Dorf sollst du nicht gehen. Ich denke, Jesus wird hier ganz ähnlich wie von Gott beschrieben, wie Gott in der Geschichte von Adam und Eva. Jesus nimmt den Blinden an der Hand und führt ihn aus dem Dorf hinaus. Er sagt nicht sofort, als ihm das Problem gezeigt wird, werde sehend und das Problem ist gelöst. Er macht sich Arbeit damit. Er geht also mit ihm vor das Dorf und spuckt dem Blinden nun auf die Augen, heißt es, und legt ihm die Hände auf. Nun galt das damals nicht als ungehörig, sondern dem Speichel wurde eine heilende Kraft zugeschrieben. Also Jesus handelt wie ein antiker Arzt, der sich zutraut, ein Augenleiden zu heilen. Er versucht es mit Medizin, mit Speichel und mit den Kräften, die aus seiner Hand ausgehen. Dann fragt er den Patienten, ob es geholfen hat. Und der sagt, ja, es ist besser geworden, aber er sieht wie ein Kurzsichtiger, alles zu groß und darum verschwommen die Menschen so groß wie Bäume. Und Jesus beginnt nun noch einmal von Neuem, diesmal ohne Medizin, sondern mit der Kraft, die aus seinen Händen ausgeht. Und es ist reicht, der Mensch ist gesund geworden. Er kann wieder richtig sehen, sieht alles ganz klar und deutlich. Warum hat Jesus es diesmal so gemacht? Warum hat er sich so viel Mühe mit der Heilung gemacht? Warum hat er nicht einfach etwas gesagt und durch sein Wort geheilt? Das wäre doch schneller gegangen und dann hätten es die Leute auch alle gesehen und hätten es weitererzählt und er wäre noch schneller berühmt geworden als Arzt. So würden wir denken, denke ich, als moderne Menschen, die an die Marktwirtschaft gewöhnt sind und meinen, das wäre doch alles zu umständlich. Dem Evangelisten aber lag es nicht daran zu erzählen, wie effektiv Jesus als Arzt gearbeitet hat. In der Bibel, in der Heiligen Schrift wird durchaus auch von anderen Wunderheilern erzählt und von Menschen, die sie gesund gemacht haben. Und es ging den Evangelisten nicht darum, Jesus als den nun am besten heilenden und am schnellsten heilenden Arzt darzustellen. Was Markus uns mit dieser Geschichte erzählen will und worauf er uns aufmerksam machen möchte, denke ich, ist, dass uns in Jesus Gott in einer Weise begegnet, wie eben von Gott in der Geschichte von Adam und Eva erzählt wird. Nicht nur, wenn es um unsere Seele geht, ist er der, der immer wieder von Neuem einen Versuch unternimmt, uns auf den rechten Weg zu bringen. Ist er der, der uns als Partner begegnet, der uns liebt und ernst nimmt und zurückruft und uns immer wieder verzeiht. Auch wenn es um unseren Leib geht, ist es ähnlich. Denn für ihn sind Leib, Seele und Geist eine Einheit. Er weiß, wie wichtig für unsere körperliche Gesundheit die Gesundheit unserer Seele ist und umgekehrt. Er möchte, dass wir gesund sind. Das hat gerade Jesus auch gezeigt durch seine vielen Heilungen. Kranke und Behinderte sind und dürfen nicht ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. Und das war damals so üblich. Gerade sie sind von Jesus eingeladen. Gerade an ihnen soll die heilende Kraft Gottes sichtbar werden. Jesus weiß aber auch, wie viel wichtiger als unsere leibliche Gesundheit unsere seelische Gesundheit ist. Wenn die Seele krank ist, wenn sie belastet ist mit Schuldgefühlen und Rachegefühlen, mit eigener und mit fremder Schuld, dann wird alles Übrige auch krank. Und wenn der eigene Körper so unempfindlich ist, so abgebrüht ist, dass er die kranke Seele nicht spürt und sie sich an ihm nicht auswirkt, dann wird die Welt drumherum, die Welt der Mitmenschen zur Hölle durch mich gemacht, selbst wenn alles äußerlich wie im Paradiese aussieht. Wenn die Seele krank ist, nutzt es nicht, im Urlaub die schönsten Paradiese der Erde zu besuchen. Es nützt nichts, die eigene Wohnung wie ein Schloss zu gestalten oder den eigenen Garten wie den Garten Eden. Es wird sich alles als leicht vergängliche Kulisse erweisen, hinter der es brodelt und kocht. Und echten Frieden wird die kranke Seele so nicht finden. Frieden können wir nur im Vertrauen zu dem Arzt unserer Seelen finden, im Vertrauen zu Jesus. Denn er kann nicht nur unseren Körper heilen, sondern auch unsere Seele. Aber er tut dies eben nicht wie ein absoluter Herrscher, der spricht und es geschieht. Er tut es als unser Partner, unser Freund, als der, der uns nicht nur liebt, sondern uns auch ernst nimmt. Er redet mit uns und hört uns zu. Er leidet unter uns und vergibt uns. Er gibt uns Ratschläge und hat Geduld mit uns, wenn wir sie nicht gleich befolgen. Immer wieder von Neuem versucht er es mit uns, auch wenn wir ihn immer wieder verlassen und eigene Wege gehen. Auf immer neue Weise begegnet er uns und versucht uns zu helfen. Denn Frieden werden wir nur in ihm finden, in ihm, der der Grund unseres Seins und die Quelle unseres Seins ist, in Gott. Und ebenso wie er mit unserer Seele umgeht, so geht er auch mit unserem Leib um. Sicher, er hätte uns auch als ganz unempfindliche Wesen erschaffen können, wie es ein Stück Stahl ist. Er hat es aber nicht, sondern er hat uns so zerbrechlich geschaffen, so kostbar wie eine Meißner Porzellanvase, möchte ich sagen. Sehr dünn, sehr kunstvoll. Als Wesen, die empfindlich sind, die nicht alles aushalten und die auch die Stimmungen, die Schwankungen der Stimme der eigenen Seele spüren und die der anderen. Wenn wir das nicht annehmen und so tun, als wären wir von Stahl und von Eisen und nichts könnte uns etwas anhaben, wie so ein starker, muskelbewehrter Mann, dann können wir schweren Schaden erleiden. Wenn wir dagegen unseren Leib annehmen, wie ihn Gott uns geschenkt hat, werden wir nicht aufhören, uns zu wundern über dieses Wunder Mensch, das wir tagtäglich an uns und an unseren Kindern erleben. Wie sich dieses Wunder entfaltet und wächst, was da alles drinsteckt und wie viele Möglichkeiten es uns bietet. Dagegen ist unsere modernste Technik ein Nichts. Und wir werden dann schonend mit dieser Kostbarkeit, die wir sind, umgehen. Wie mit einer großen Kostbarkeit. Wir werden nicht versuchen, unseren Körper maximal auszubeuten und zu testen, was da alles drin ist, bis auf den letzten Tropfen sozusagen. Und sauer sein, wenn er das nicht hergibt, was wir doch aus ihm noch erreichen wollen. Nein, sondern wir würden uns täglich an seiner Schönheit, seiner Nützlichkeit, seiner Empfindlichkeit und Kostbarkeit freuen. Wir würden uns bemühen, ihn, unseren Körper zu pflegen und zu erhalten und mit der Gebrauchsanweisung zu behandeln, die uns zur Verfügung steht. Wir würden versuchen, ihm die genügenden Ruhepausen zu gönnen und genügend Bewegung und die richtige Nahrung. So wie wir es ja im Allgemeinen auch mit unserer Technik machen. Da sind wir ja oft viel vorsichtiger, vor allem mit unserem Auto. Da würden wir nie auf die Idee kommen, anderes Benzin reinzugießen, bloß weil es vielleicht billiger ist als das vorgeschriebene. Aber wie gehen wir mit unserem Leib um? Und wie gehen wir mit unserer Seele um? Und so geht auch Gott mit unserem Leib in der Regel so um, wie er es mit unserer Seele tut. Ja, er könnte unseren Schaden durch ein Wort heilen, aber er tut es nicht. Er begegnet auch unserem Leib als Partner. Er versucht diese Therapie und wenn sie nicht hilft oder nicht ganz hilft, dann eine andere. Er heilt nicht jedes Mal, wenn wir ihn darum bitten, jedes Leiden sofort und vollkommen und auch nicht unsere wunden Stellen sofort. Und selbst wenn er unseren Wunsch erfüllt, sei es dadurch, dass er uns einen Arzt schenkt, der uns hilft oder der die richtige Medizin weiß, oder dadurch, dass das Leiden von alleine wieder weggeht oder als sich nicht so schlimm herausstellt, wie wir befürchten. Oft passiert es dann, wenn wir diese Heilung erlebt haben, dass gar nicht lange drauf ein neues Leiden da ist. Eben noch konnten wir Gott danken für die Genesung und vergaßen es vielleicht auch zu tun, vor Freude, dass es uns wieder so gut geht. Und schon hat sich das nächste Leiden eingestellt. Ja, liebe Gemeinde, wir bleiben auch nach einer Heilung die kostbaren, zerbrechlichen, empfindlichen Wesen. Und daran ist es gut, immer wieder erinnert zu werden. Wir selbst und unsere gesamte Gesellschaft, wir tun oft so, als wäre das alles egal. Als wäre es egal, wie viel Gifte in der Luft sind, wie viel Kohlendioxid sie enthält. Der Mensch müsse das doch vertragen können Und wenn es die Kinder und die Alten und die Schwachen nicht tun, dann muss man eben mit Gegengiften dagegen vorgehen, dass sich ihr Körper aufbäumt. Und ansonsten wäre es doch schon immer so gewesen, die Starken, die setzen sich durch und die Schwachen, naja, das ist die natürliche Auslese. Und wenn wir dann so weit sind, dann sind wir beim faschistischen Denken, bei einer faschistischen Ideologie. So hat uns Gott nicht erschaffen. Wie schon in der Begrüßung gesagt wurde, Gott sieht auf die Letzten, die Schwachen, die Kleinen, den besonders Kostbaren, wie es denen geht. Jesus will uns an Leib und Seele heilen, wie ein Freund, wie ein Partner, der unsere Eigenständigkeit ernst nimmt. Deshalb versucht er immer wieder von Neuem, uns auf neue Wege den inneren und äußeren Frieden zu schenken, den wir doch so sehnlich wünschen. Wenn wir nicht zu denen gehören, die blind sind für sein Wirken, dann werden wir seine Antwort auf unsere Bitten spüren. Gott schenke uns das. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.